Gut, wir waren hängen geblieben,
soweit ich mich erinnere, bei Strukturen.
Und gerade nochmal zur Erinnerung, also so eine Struktur, das ist eine Ansammlung von Variablen, die dann einen neuen Datentyp bildet, und manchmal ist es halt praktischer, wenn man nicht irgendwie die Variablen einzeln übergibt oder handhabt, sondern so zusammenkapselt und dann einen sinnvollen Namen vergibt. Also das Ganze sieht so aus, ihr müsst das Schlüsselwort struct verwenden, dann vergibt er einen Namen für diesen Datentyp, der ab jetzt halt dadurch bezeichnet wird, und dann in geschweifte Klammern schreibt er all diese Variablen rein, die er halt in dieser Struktur zusammenhängen wollte. Und wir haben das letzte Mal ein Beispiel gemacht, und dieses Beispiel, das war, kommt offenbar da unten noch, das war ein zweidimensionaler Vektor, also man hat einfach Double X und Double Y zusammenhängen zu einem Datentyp struct vec2d. Naja, und mit diesem Datentyp kann man dann halt wie gewohnt Funktionen schreiben und Variablen initialisieren, wie ihr es zum Beispiel hier seht. Noch relativ wichtig, weil wir es auch gerade im Bildschirm haben, auf die Komponenten von der Struktur kann man mit diesem Punkt zugreifen. Wenn v die Variable vom Typ der Struktur ist, dann ist v.x gerade dieses, in Englisch sagt man Member oder auf Deutsch Komponente der Struktur, nämlich diese Double-Variable x. Und ich glaube, weiter unten habe ich es erwähnt, eine weitere Möglichkeit, die man auch oft sieht, und das war auch neu, wenn man Zeiger auf Strukturen hat, wie man es zum Beispiel braucht, wenn man jetzt zwei Elemente von diesem Vektor verdrehen will. Also dann würde hier halt mit Stern wieder ein Zeiger definiert werden. PV1 ist damit ein Zeiger auf so einen 2D-Vektor. Und dann könnt ihr, wenn man die Komponenten umdrehen will, auf diese Komponenten mit diesem Pfeil, also aus einem Minuszeichen und einem größer zusammengesetztes, zugreifen. Also das waren so die wesentlichen Sachen, die wir das letzte Mal noch beredet hatten. Und jetzt will ich euch nochmal ein Beispiel nennen. Und zwar geht es auch ein bisschen in die Informatik rein, nämlich ein Datentyp oder eine Art der Speicherung von Daten, sogenannte Listen, wo diese Strukturen relativ hilfreich sind und wo halt gleichzeitig noch dieses Konzept der Listen dann mitlernt. Gut, die Motivation ist die folgende, also wenn ihr irgendwo ein Programm habt, wo ihr eine zunächst unbekannte Menge von Daten speichern wollt oder unter Umständen auch häufig Daten einfügt oder rauslöscht, zum Beispiel wenn ihr eine Datenbank von Personen oder Messergebnissen oder irgend sowas handhaben wollt, dann sind eigentlich die Formen des Speicherns, die wir bisher kennen, nicht besonders geeignet. Also ein statisches Array, das hat man sowieso schon, wenn ihr von Anfang an nicht wisst, wie viele Datensätze oder wie viele Elemente euer Array hat, das ist ungünstig, weil da müsst ihr halt eine feste Grenze vorgeben, und wenn ihr halt ein Array mit 100 Plätzen habt und irgendwann kommt ein 101. Element dazu, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und naja, zu dem Zweck hat man damals dann diese dynamische Speicherverwaltung eingeführt, wo man halt zur Laufzeit eine gewisse Menge an Speicherplatz reservieren kann, also ein beliebig hochdimensionales Array, und dieses Array im Prinzip auch vergrößern oder verkleinern kann. Wobei, wenn man das vergrößert mit diesem Realloc, dann ist das in der Regel in einem anderen Speicherbereich. Und jetzt denkt mal, ihr habt, was weiß ich, 100.000 oder 1 Million Datensätze und wollt jetzt in der Mitte einen einfügen, dann müsste der wahrscheinlich irgendwo anders 1 Million und einen Speicherplatz reservieren, alles rüber kopieren und halt in der Mitte das reinschreiben. Also das wäre sehr, sehr ineffizient, wenn ihr so riesige Datenmengen immer hin und her kopieren wollt. Und zu dem Zweck verwendet man halt diese sogenannten Listen, die wir jetzt dann im Folgenden besprechen. Und naja, so eine Liste, das ist eigentlich nichts anderes wie eine Ansammlung von lauter so Listenelementen, wobei jedes Listenelement ist eine Struktur, wie wir es gerade beredet haben. Und diese Struktur enthält nicht nur die Daten, die ihr abspeichern wollt, sondern immer einen Zeiger aufs nächste Listenelement, also halt wie so eine Art Perlenkette oder sowas. Also das Ganze ist in dem Bild hier mal versucht ein bisschen zu illustrieren. Also diese roten Boxen da, das ist im Prinzip eine Variable von dem Typ der Struktur, die ein Listenelement definiert. Und also in der Struktur sind halt Daten, was auch immer das jetzt ist, eine Integerzahl oder ein String oder sonst was oder beliebig viel, plus halt ein Zeiger wieder auf ein Listenelement und dessen Wert deutet halt gerade aufs nächste. Naja, und wenn ihr so ein Konstrukt halt habt, dann ist die Gesamtliste ein Zeiger aufs erste Element und über die Komponente des ersten Elements könnt ihr halt auf das zweite Listenelement zugreifen, dann aufs dritte und so weiter und könnt halt beliebig durch diese Liste da durchgehen. Naja, und am Ende, wenn man das letzte Element erreicht hat, dann kennzeichnet man das, dass dieser Zeiger halt auf nichts mehr deutet, sondern den Wert 0 hat. Und ich denke, das ist einsichtig, dass er, wenn er jetzt irgendwo ein neues Element anfügt, dann müsst ihr nicht dieses ganze Zeug da irgendwie umkopieren, sondern müsst ihr lediglich eine neue Struktur anlegen. Und naja, wenn er die am Ende anhängt, dann würde er halt den Wert dieses Zeigers auf die Adresse vom neuen Element umsetzen. Oder aber, wenn er in der Mitte irgendwas einfügt, müsste auch nichts umkopieren oder so, sondern müsste halt, wenn er zum Beispiel hier einfügen wollt, lediglich diesen Zeiger auf euer neues Element setzen und im neuen Element den Zeiger auf dieses Element dann. Und schon ist halt alles wieder auf dem neuesten Stand. Also das ist sicher ein bisschen aufwendiger zu programmieren als ein Array, aber letztendlich gewinnt man in manchen Fällen gegenüber dem Array deutlich dazu. Also es ist nicht so, dass das besser ist als Array. Also typischerweise, wenn ihr eine feste oder überschaubare Menge von Daten habt und nicht viel ein- oder ausfügt, dann würde ich euch nicht empfehlen, eine Liste zu nehmen, sondern nach wie vor beim Array zu bleiben. Aber für manche Applikationen ist das halt sehr wichtig und stellt daher auch einen Datentyp in der Informatik dar, den man häufig beredet. Gut, jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie das hier realisiert ist. Also zu Beginn wird so eine Struktur definiert, die einem Listenelement entspricht. Also die habe ich LLM genannt. Und also in dem Beispiel sollen da halt Namen abgespeichert werden. Also deswegen habe ich das, was da oben in dem Bild als Daten in blau gekennzeichnet war, das entspricht jetzt halt gerade dieser einen Zeile, diesem String oder hundertdimensionalen K-Array. Und das eigentlich Wichtige, was es halt zum Listenelement macht, ist, dass in der Struktur selber wieder ein Zeiger, also struct lm Stern, auf das nächste Listenelement, also auch wieder auf so eine Struktur da ist. Gut, und dann, das haben wir das letzte Mal auch gesehen, wenn man halt nicht immer struct lm schreiben will, kann man mit typedef eine geeignete Abkürzung definieren. Das habe ich jetzt hier gemacht, das macht halt nur das Leben ein bisschen leichter. Also groß LLM ist ab jetzt halt eine Abkürzung für diesen definierten Datentyp, für diese Struktur. Gut, und jetzt gibt es eine Reihe von Funktionen, die man halt mindestens braucht, um mit solchen Listen zu handhaben, zu arbeiten. Also das einmal ist es ein Listenelement am Ende der Liste anzuhängen, dann die Liste überhaupt mal auszugeben, dann das letzte Element aus der Liste zu löschen. Ich glaube, das war es, was ich hier programmiert habe. Auf dem Hausaufgabenzettel für diese Woche habe ich da, glaube ich, noch zwei Sachen drauf. Irgendwie die Länge der Liste zu ermitteln und ich glaube, irgendwo in der Mitte einzufügen. Naja, und fangen wir mit den Funktionen an. Vielleicht die einfachste Funktion ist die kürzeste. Das ist die, die die gesamte Liste mal ausgibt. Also wie würde man das tun? Man ruft halt die Funktion lprint, also listprint soll das bedeuten, auf mit einem Zeiger auf so ein Listenelement, wobei das halt dann gerade der Zeiger aufs erste Element ist. Also in diesem Bild würde man halt mit dem Zeiger das dann aufrufen. Und naja, was dann halt passiert, ist eigentlich nicht besonders viel. Wenn dieser Zeiger auf 0 zeigt, dann wäre das halt eine leere Liste. Dann drucken wir überhaupt nichts, sondern gehen sofort zurück. Andernfalls nehmen wir dieses Listenelement, greifen mit dem Pfeiloperator auf die Daten zu. In dem Fall ist es halt mit Namen String. Drucken diesen String und dann rufen wir halt diese Funktion, das ist wieder ein Beispiel für Rekursion, erneut auf und zwar indem wir halt nicht plist verwenden, sondern plist next, also sozusagen den Zeiger aufs nächste Element. Naja, und dann geht es halt wieder vorn rein. Wenn es am Ende ist, dann hören wir auf. Wenn nicht, dann drucken wir das zweite Element, rufen es wieder auf mit dem Zeiger aufs dritte Element und so weiter.
Also ich denke, das ist einsichtig, dass damit halt von vorn bis hinten gelaufen wird und jeweils die Daten ausgegeben werden. Dann ein bisschen eine längere Funktion ist dieses Append, also was das macht ist, das hängt ganz am Ende der Liste ein weiteres Element an. Das ist deswegen ein bisschen länglich, weil man einen Spezialfall beachten muss, nämlich wenn man am Anfang der Liste einfügt, also wenn die Liste sozusagen leer ist oder wenn die Liste nicht leer ist, das werden wir jetzt gleich sehen, dass man da eine Fallunterscheidung machen muss. Das ist auch der Grund, warum hier nicht einfach ein Zeiger auf ein Listenelement, sondern ein Zeiger auf ein Zeiger auf ein Listenelement übergeben wird. Denn wenn halt die Liste leer ist, dann wollt ihr ja ganz vorne einfügen, also dann nochmal auf dieses Bild zurückgehen. Wenn die Liste leer ist, dann zeigt ja dieser Zeiger bereits auf nichts, hat also den Wert 0 und dann müssen wir halt den Zeiger tatsächlich verändern, sodass er aufs erste Element zeigt. Und wenn ich halt eine Variable verändern will, muss ich einen Zeiger auf diese Variable übergeben. Und wenn die Variable selber ein Zeiger ist, dann ist es halt ein Zeiger auf den Zeiger. Gut, also daher dieser Doppelstern-Ausdruck hier. Naja, und dieses Element, wo wir am Ende einfügen sollen, das soll halt gleich mit entsprechenden Daten initialisiert werden, also mit einem Namen, das ist der zweite Parameter. Jetzt in dem ersten Schritt wird einfach ein neues Listenelement angelegt. Das ist eine gute Wiederholung zu dieser dynamischen Speicherverwaltung, die wir hatten. Also ich definiere einfach einen Zeiger auf meine Listelementstruktur, nenne ich pnewlm, dann rufe ich dieses malloc auf, was halt dynamisch Speicher anfordert mit der Standard-Syntax, also ich fordere gerade size of list-Element Menge an Bytes an und das liefert halt einen Void-Stern zurück, also muss ich das mit dem Cast-Operator auf meinen gewünschten Typ, nämlich einen Zeiger auf Listen-Element umbiegen und dann weise ich das diesem definierten Zeiger hier zu. Und ja, die Abfrage, ob das gleich 0 ist, ist lediglich halt eine Fehlerabfrage. Ich glaube, das haben wir damals auch beredet, dass man da ein bisschen Obacht geben sollte. Denn wenn zum Beispiel der Speicher vom Computer platzt oder was, dann kann ich halt nichts mehr Neues anlegen und dann würde da ein Fehler zurückgegeben. Und dann sollte man halt das zumindest ausgeben und das Programm beenden und nicht irgendwas machen lassen. Gut, wenn wir jetzt also nach diesem Block hier so ein neues Listenelement reserviert haben, dann kopiere ich mit String Copy, das hat man damals bei den Strings, glaube ich, beredet, diese Funktion, kopiere ich den Namen, der als Parameter übergeben wurde, in das Datenfeld Name von der Struktur rein, also von pnewlm Pfeil, also das ist ein Zeiger mit dem Pfeil, geht halt auf die entsprechende Komponente der Struktur. Und bei Strings kann man halt nicht einfach ein Is-Gleich schreiben, sondern da muss man halt eine spezielle Funktion aufrufen, sonst würde man nicht den Inhalt kopieren, sondern wieder nur die Adresse von diesem K-Array. Gut, und das zweite Element aus dieser neuen Struktur, das ist halt der Zeiger Next. Und den kann ich halt auch wieder mit pnewlm-file zugreifen. Und nachdem ich am Ende anhänge, muss halt es den Wert 0 haben, wie wir auch oben an diesem Bild sehen. Also wir versuchen ja hinten was dran zu hängen und da ist der Zeiger per Konvention immer 0. Gut, das heißt, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass man halt den Zeiger vom vormals letzten Element auf diese neue Struktur zeigen lassen. Und da müssen wir jetzt, wie schon gesagt, diese Fallunterscheidung machen. Also entweder ist die bestehende Liste leer oder sie ist nicht leer. Wenn die bestehende Liste leer ist, bedeutet das, dass halt, also plist zur Erinnerung, war ein Zeiger auf einen Zeiger, das heißt mit dem Stern, greife ich auf den Wert zu, also sozusagen auf den Zeiger der Liste. Wenn der 0 ist, dann deutet es halt eine leere Liste an. Naja, und wenn das der Fall ist, dann will ich halt diesen Wert von 0 umsetzen auf die Adresse meines eben reservierten und neu angelegten Listenelements. Und danach bin ich fertig. Wenn die bestehende Liste nicht leer ist, dann muss ich jetzt halt sukzessive durch die Liste durchlaufen, bis ich am Ende ankomme. Also das ist im Prinzip ein ähnlicher Code, wie wir schon bei dem Printer hatten. Also ich definiere halt irgendwie einen Zeiger auf Listenelement, den ich ptemp nenne, setze den auf meinen Listenanfang, plist, der mir halt übergeben wurde im Kopf der Funktion. Und dann mache ich so eine While-Schleife, while ptemp next ist ungleich 0. Also wenn ich halt noch mindestens ein Element hinten dranhängen habe, dann springe ich halt ein Listenelement weiter, indem ich halt den Zeiger temp umsetzt auf temp next. Aber sobald halt dieser ptemp next Zeiger 0 ist, bin ich halt beim letzten Element angelangt und naja, gerade diesen Wert will ich ja von 0 wegsetzen auf die Adresse dieses neu reservierten Elements und das mache ich in dieser letzten Zeile. Also das ist die Einfügeprozedur. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwieriger halt wegen diesem ersten Fall, weil man eine Fallunterscheidung braucht und weil man halt einen Zeiger auf einen Zeiger verwenden muss. Wenn man eine Liste der Größe 1 immer hätte, dann wäre es ein bisschen kürzer und würde so funktionieren. Gut, dann, also wenn ihr soweit halbwegs folgen konntet, glaube ich, hat man das Prinzip verstanden. Machen wir gerade noch geschwind diese Delete-Funktion. Auch hier muss man wieder diesen Zeiger auf Zeiger-Trick machen. Wenn das also erste Element, also das nullte Element aus der Liste gelöscht werden soll, also hier gebe ich halt die Gesamtliste wieder an und hier den Index, der wie im Array laufen soll, also die sind durchnummeriert, 0, 1, 2 und so weiter. Gut, und wie wir es gerade beim Einfügen hatten, halt Fallunterscheidung, wenn das nullte Element gelöscht werden soll oder halt ein weiteres Element, machen wir verschiedene Sachen. Beim nullten Element, da setzen wir schlicht und ergreifend wir fragen, ob die Liste, die übergeben wurde, selber, ob die gleich 0 ist, dann ist es offensichtlich ein Fehler. Also von der leeren Liste kann ich nicht das nullte Element löschen. Also das ist einfach nur eine Sicherheitsabfrage hier. Und wenn die bestanden ist, also wenn ich mindestens ein Element habe, dann kann ich klar das nullte Element löschen. Zu dem Zweck speichere ich mir kurz das zu löschende Element zwischen. Also ich lege einen Zeiger pdel, pdelete an, den ich halt aufs erste oder aufs nullte Listenelement setze. Dann ersetze ich plist, also den Zeiger, der halt auf mein nulltes Listenelement zeigt, durch seinen Nachfolger, also spring auf next, was halt das erste Element ist. Damit ist halt aus der Listenstruktur das nullte Element fort. Aber um sorgfältig zu arbeiten, dass er irgendwann mal mit malloc reserviert wurde, sollte man es freigeben. Und zu dem Zweck habe ich es halt mit pdel kurz zwischengespeichert, denn da ist ja noch die Adresse drin. Jetzt rufe ich halt mit free das auf und damit ist es dann nicht nur aus der Liste verschwunden, sondern auch aus dem Speicher verschwunden. Gut, wenn man ein Element löscht, was halt nicht am Anfang der Liste steht, dann muss ich wieder durch die Liste laufen, bis ich halt bei dem Element angekommen bin. Also auch hier irgendwie wieder so ein temporärer Zeiger, den ich auf den Beginn der Liste setze. Dann laufe ich mit einer Schleife von 0 bis Index minus 1 halt, so lange, bis ich zum entsprechenden Listenelement komme, das ich löschen will. Mache wieder die Sicherheitsabfrage, ob die Liste nicht vielleicht schon vorher zu Ende ist, gibt dann einen Fehler aus und wenn es halt nicht vorher zu Ende ist, springe ich halt, wie wir es jetzt schon öfter hatten, von Element zu Element weiter. Naja, und nach dieser Schleife, wie ich es hier hingeschrieben habe, zeigt jetzt halt ptemp auf das Listenelement vor dem zu löschenden Element und naja, dann gibt es nochmal eine Sicherheitsabfrage, also ist das nächste Element, das ich jetzt wirklich löschen will, überhaupt vorhanden? Denn wenn das auf 0 zeigt, dann gibt es es nicht, dann gebe ich nochmal einen Fehler aus. Wenn es aber tatsächlich da ist, dann machen wir sowas Ähnliches wie gerade schon, dann speichere ich halt das nächste Element, das gelöscht werden soll, in pdel zwischen, setze den Zeiger ptemp next auf ptemp next next, also das ist halt so ein Doppelsprung in der Liste, dass mehr oder weniger ein Element abgeklemmt wird und naja, das Element, was ich gerade abgeklemmt wird, das habe ich ja zwischengespeichert im pdel und das kann ich jetzt halt löschen. Also es sind ein bisschen aufwendige Funktionen, aber wenn man das Prinzip kapiert hat, glaube ich, ist es nicht schwer, solche Funktionen zu schreiben. Und wenn man sie halt einmal geschrieben hat, dann kann man sie halt komfortabel und beliebig oft verwenden. Also das heißt, wenn wir jetzt mal die Main-Funktion angucken, was da halt mit der Liste gemacht wird, das ist eigentlich ein relativ kompakter Code. Also eine leere Liste anzulegen ist einfach, da muss man einfach einen Zeiger auf ein Listelement definieren und den auf 0 setzen. Dann füge ich einfach 5 Namen in diese Liste ein mit der Funktion lappend, die wir gerade gesehen haben. Also das testet mehr oder weniger auch die Fallunterscheidung, einfügen in eine leere Liste und in eine nicht leere Liste. Hier, wie gesagt, muss ich halt einen Zeiger auf einen Zeiger übergeben, was halt dadurch gemacht wird, dass ich ein Und vor meine Liste setze. Dann gebe ich die Liste aus. Also das kann man gerade mal gucken, dass das funktioniert. Also das sind halt die ersten Zeilen hier. Also unsere Funktion printlist funktioniert offensichtlich und das Einfügen funktioniert auch, wie wir es gemacht haben. Dann habe ich hier das delete ein paar Mal probiert. Und zwar halt auch die Extremfälle, also das dritte Listenelement, das ist irgendwo in der Mitte, das wäre offenbar Trick hier. Dann löschen ganz am Anfang der Liste, das war so ein Spezialfall, das wäre halt dann Donald. Und nachdem diese beiden Elemente weg sind, hat ja die Liste nur noch insgesamt 3 Elemente. Also ist hier das zweite Element, das letzte Element, was vielleicht auch ein ganz guter Test ist. Und dann sollte das auch weg sein. Und jeweils drucke ich halt diese Liste, also das heißt, am Ende müsste die Liste noch 2 Elemente haben, wahrscheinlich mit Dagobert und Tick oder was, wenn ich mich jetzt da nicht vertan habe. Genau, und das sind halt diese 3 Blöcke, die da jeweils nach dem Löschen ausgegeben werden. Gut, und dann am Ende wird nochmal zweimal angehängt, wieder 2 Namen, die Liste ausgegeben. Das hat man im Prinzip fast schon getestet, aber auch hier ist nochmal gut zu sehen, dass es funktioniert. Und das Letzte ist mal bewusst eine Operation, die halt nicht funktionieren darf, nämlich in der Liste, die offensichtlich 4 Elemente beinhaltet, die von 0 bis 3 indiziert werden, versuche ich das vierte zu löschen und naja, dann gibt es halt, wie erwartet und wie es machen soll, einen entsprechenden Fehler. Also das, denke ich, war ein Standardbeispiel nochmal für Strukturen und auch viele andere Sachen wurden halt kurz wiederholt, wie diese dynamische Speicherverwaltung oder die Übergabe von Zeigern und so weiter. Und es ist halt, wie gesagt, eine beliebte Datenstruktur in der Informatik. Das kann man verkomplizieren dadurch, dass man mehrere Zeiger in diese Strukturen rein definiert. Zum Beispiel kann ich jetzt ja nur vorwärts in der Liste laufen und muss dann, wenn ich wieder sowas mache, von vorne anfangen. Man könnte doppelt verkettete Listen machen, wo man zum Vorgänger oder zum Nachfolger laufen kann. Oder wenn er das Ganze noch effizienter macht, könnte er das nicht in der Kette speichern, sondern in Bäumen zum Beispiel, dass er halt, naja, was weiß ich, verzweigen könnte, dass es halt irgendwie zu kleineren oder zu größeren oder irgendwie sortierten Datensätzen geht. Das, wie gesagt, nennt man Bäume. Aber ich denke, die einfach verkettete Liste, das ist so eine Standard Datenstruktur und deswegen denke ich, passt es ganz gut hier rein. Gut, so viel zu den Strukturen. War das halbwegs zu folgen? Ihr schaut so irgendwie, als wenn ich euch total abgehängt hätte? Nee. Gut. Ja, also wenn ihr dazu keine Fragen habt zu diesen Strukturen, dann würde ich zum nächsten Kapitel übergehen, zur Ein- und Ausgabe von Daten.
Also Ein- und Ausgabe von Daten haben wir ja zumindest am Bildschirm schon relativ exzessiv gemacht oder Tastatureingabe. Worum es jetzt hauptsächlich gehen soll in diesem Foliensatz ist, dass ihr halt auch wirklich neue Dateien anlegen könnt und Dateien einlesen könnt. Und zwar nicht nur mit diesem, also größer und kleiner Zeichen aus der Konsole, sondern dass ihr halt wirklich in der Lage seid, im Programm mehrere Dateien gleichzeitig zu öffnen oder zu schreiben oder was auch immer ihr halt tun wollt. Also das ist nicht schwierig, das ist ein sehr einfaches Kapitel, aber die Befehle muss man halt einfach kennen und die wichtigsten will ich da kurz mal zusammenfassen. Also das ist eine Folie, die macht nicht viel Neues, also das sind die Standard-Ein- und Ausgabefunktionen PutCar, GetCar, PrintF und ScanF. Ich denke, PrintF und ScanF kennt ihr gut, das haben wir ja sehr, sehr häufig behandelt. Ich wollte dieses PutCar und GetCar einfach noch nennen, weil das sind deutlich elementarere Funktionen noch. Manchmal ist das vielleicht ganz hilfreich. In jedem Fall solltet ihr es mal gesehen haben. PutCar und GetCar, die geben halt jeweils ein Zeichen, also einen Character aus. Und zwar muss halt bei PutCar hier eine Zahl übergeben werden, die gerade dem ASCII-Code von diesem Zeichen entspricht. Das hat man mal, wie wir die Datentypen diskutiert haben am Anfang, hat man so eine Tabelle am Bildschirm. Oder wenn er GetCar macht und ein Zeichen einliest, dann wird halt der ASCII-Code zurückgeliefert. Naja, und das ist im Prinzip jetzt einfach diese Sachen mal im Einsatz, also eine Main-Funktion definiert. Und mit dieser Funktion PutCar kann ich halt im Prinzip auf elementarem Weg auch ein Print-Statement von A, B, C, neue Zeile realisieren. Das ist halt ein bisschen mühsam. Also das ist hier die erste Zeile, die in der Konsole ausgegeben wird. Dann einfach zu zeigen, warum vielleicht PutCar gut ist, dass man manchmal Ausgabeoperationen irgendwie auch mit der PutCar-Funktion in der eigenen Funktion kombinieren kann. Ich weiß nicht genau, wie PrintF in C programmiert ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass PrintF auch wieder selber auf dieses PutCar oder was zurückgreift. Deswegen habe ich mal eine primitive Funktion myPrintF geschrieben, die einen String bekommt und den ausgeben soll. Und das halt dann irgendwo indirekt auf dieses PutCar zurückführt. Also myPrintF kriegt halt einen Parameter, einen String. Dann wird eine Variable vom Typ Integer mit 0 initialisiert und dann wird eine While-Schleife gemacht. Und zwar solange halt der übergebene String an der entsprechenden Position nicht das String-Ende-Zeichen hat, mache ich ein PutCar vom aktuellen Zeichen und rutsche mit meinem Zähler PROS um 1 weiter. Und wenn ich halt irgendwo am Ende bin, dann gehe ich einfach zurück. Also mein PrintF selber ist sicher komplizierter, weil da habt ihr noch den Formatstring und die Möglichkeit hat, irgendwie Doubles oder Ints oder sowas hinten anzuhängen, die entsprechend formatiert werden. Aber im Prinzip, wenn man euch die Aufgabe gibt, jetzt das zu erweitern, sodass das auch noch funktioniert, wäre das sicher keine große Sache. Gut, und dann genau wie noch GetCar irgendwie einmal ausprobiert. Also GetCar ist vielleicht ganz zweckmäßig, gerade wenn man ein Programm schreibt mit Tastatureingabe. Oft heißt es ja, wollen Sie wirklich ohne zu speichern verlassen, yes, no oder so. Und man drückt halt Y oder N. Und bei dem ScanF muss man ja immer zumindest mit Return oder was noch bestätigen. Dagegen GetCar nimmt halt gerade ein Zeichen. Und ja, ich meine, ist nichts Schwieriges. Also ich habe halt GetCar gemacht, GetCar. Ich glaube, ich habe es oben beschrieben, wenn das Ganze funktioniert, dann wird halt der ASCII-Code innen drin gespeichert. Wenn es einen Fehler gibt, dann wird EOF zurückgeliefert. Das ist wieder daher vielleicht ein sorgsames Programmieren, das halt auf einen Fehler abgefragt wird, aber in aller Regel sollte da eigentlich nichts schief gehen. Also mit anderen Worten, nach der Zeile ist halt in C das eingegebene Zeichen gespeichert. Und dann wird es halt mit der normalen Print-Funktion ausgegeben, indem halt der ASCII-Code jetzt in Character erstmal umgewandelt wird und dann, wie er es kennt vom Print und den Formatstrings, halt das entsprechende Zeichen ausgegeben wird. Also
In anderen Worten, es heißt halt so am Bildschirm, gib ein Zeichen ein, dann habe ich jetzt auf Q gedrückt und dann heißt es, das eingelesene Zeichen ist Q. Also ich denke, das ist ja vom Niveau her eher in die ersten Stunden einzuordnen, aber zumindest wollt ihr euch PutK und GetK einmal zeigen oder einmal vorführen. Jetzt das, was ein bisschen interessant ist und was er bisher halt noch nicht konnte, nämlich tatsächlich in Dateien zu schreiben und Dateien zu öffnen. Und wenn ihr das in C machen wollt, dann funktioniert es immer vom System her so, dass ihr eine Datei zuerst mal öffnen müsst und dann kriegt ihr einen Zeiger auf diese Datei und mit Hilfe dieses Zeigers könnt ihr halt genau in diese Datei reinschreiben oder aus der Datei lesen. Und im Prinzip könnt ihr mehrere Dateizeiger parallel haben, das heißt, ihr könnt eine oder mehrere Dateien zum Lesen offen haben und ein paar gleichzeitig zum Schreiben und über den Dateizeiger könnt ihr immer entscheiden, aus welcher Datei ihr gerade lest oder in welche ihr gerade schreibt. Gut, also das heißt, bevor ihr schreiben oder lesen könnt, müsst ihr zunächst mal eine Datei aufmachen und das ist dieser Befehl hier, fopen. Und ja, dieses fopen, das hat zwei Parameter. Das eine ist wieder ein String, der den Dateinamen enthält und das zweite ist auch ein String, der den Schreibmodus oder Lesemodus enthält. Und typischerweise kommt man mit drei verschiedenen Modi zurecht. Also für diesen Parameter gibt man entweder R an für Read, W für Write oder A für Append. Und naja, das bedeutet halt, mit R wollt ihr aus der Datei nur lesen, mit W wollt ihr eine neue Datei anlegen und da halt irgendwelche Daten reinschreiben. Und wenn die Datei existiert, dann wird die existierende Version halt einfach vernichtet dadurch. Und die dritte häufig gebrauchte Option ist A, wenn ihr halt schon eine Datei habt und ihr wollt einfach am Dateiende noch ein paar weitere Zeilen anhängen. Also deswegen W und A solltet ihr ein wenig vorsichtig sein, wenn ihr eure alten Dateien halt nicht vernichten wollt, dann müsst ihr A nehmen, ansonsten offensichtlich das W. Gut, und naja, diese Funktion, die gibt einen Datentyp zurück, File Stern. File Stern, das ist also ein eigener Datentyp, ein sogenannter File-Zeiger, der halt Dateien charakterisiert. Und also wenn dieses Öffnen erfolgreich ist, also wenn jetzt Schreibrechte oder Leserechte in dem Directory habt und im Fall von Lesen die Datei auch tatsächlich existiert, dann kriegt er halt hier irgendeine von null verschiedene Zahlen einen Zeiger zurückgeliefert. Wenn dagegen das Ganze fehlschlägt, dann wird hier 0 zurückgeliefert. Also das sehen wir dann unten im Beispiel, sollte bei so einer fopen-Aktion eigentlich immer den Fehler abfragen, ob das 0 ist oder nicht 0 ist, denn häufig vertippt man sich im Dateinamen. Ich glaube, das ist einer der häufigsten C-Befehle, der halt irgendwie wo schief geht und wo man halt dann sich ärgert, wenn das Programm nur abstürzt und man nicht weiß, warum. Dagegen, wenn er kurz dann Fehler ausgibt, dann ist er schnell korrigiert. Dann, wenn ihr eine Datei einmal geöffnet habt, dann müsst ihr eigentlich nicht viel lernen, um in die Datei zu schreiben. Und zwar die ganzen Ein- und Ausgabeoperationen, die ihr kennt, die könnt ihr wiederverwenden, indem ihr ein F davor hängt. Also printf ist ja nichts Neues. Wenn ihr stattdessen fprintf verwendet, könnt ihr im Prinzip das Gleiche machen. fprintf hat im Vergleich zu printf halt einen weiteren Parameter, der vom Typ File Stern ist. Und File Stern ist halt gerade der Dateizeiger, den wir beredet haben, den er bei fopen zurückgeliefert kriegt. Also wenn er dann ein Wort in eine Datei schreiben wollt, macht er mit fopen eine Datei auf, kriegt einen Dateizeiger und übergibt diesen Dateizeiger dem fprintf als ersten Parameter. Und alles Weitere macht er wie bei printf. Also schreibt halt einen Formatstring rein und dann eventuell noch Variablen, wenn er wollt. Oder wenn ihr eine Datei lesen wollt, nehmt ihr halt fscanf statt scanf, gibt auch wieder als ersten Parameter den Pfeilzeiger und dann halt, wie ihr es bei scanf kennt, Formatstring und dann die Adressen der Variablen, die halt gelesen werden sollen. Oder was wir gerade hatten, putk und getk, da heißt es ein bisschen anders, da ist es fpuc oder fgc, die äquivalente Version, die hat auch so einen Pfeilzeiger gekriegt. Oder vor einiger Zeit hat man mal genau die Funktion fgets, und damals hatte ich schon erwähnt, dass man da irgendwie std-in schreiben muss, standard-in, da komme ich auf der nächsten Seite gleich noch zurück. Im Prinzip diese standard-in oder standard-out, wenn ihr das schon mal hattet, das sind nichts anderes wie Pfeilzeiger, die halt nicht auf echte Dateien, sondern auf die Bildschirmausgabe oder auf die Tastatureingabe zeigen. Also diese Tabelle gibt halt die fünf Standard-Ein- und Ausgabeoperationen, die wir bisher hatten, an in ihrer Version, wie sie mit diesen Dateizeigern und damit mit geöffneten Dateien verwendet werden können. Naja, und ganz am Ende, das ist auch wieder eher so ein sorgfältiges Programmieren, sollte da die Datei auch wieder schließen. Also wenn ihr fertig seid mit allen Lese- und Schreiboperationen, dann macht einfach ein F-Close mit dem Dateizeiger, dann ist der Dateizeiger nicht mehr zu gebrauchen, aber der Computer kann halt diese Datei dann wieder zumachen und zum Beispiel für andere Programme zum Lesen oder Schreiben zur Verfügung stellen. Also so ein bisschen wie dieses bei der dynamischen Speicheranforderung, dieses malloc und free. Meistens funktioniert es auch ohne ein free oder ohne ein fclose, aber wenn man wirklich sorgfältig programmiert, dann könnte schon irgendwie zusammen. Gut, dann hier ein Beispiel. Also schreiben in, lesen aus und anhängen an Dateien. Also hier definiere ich jetzt irgendwie so einen Pfeilzeiger. Und also ich glaube, das sind sogar mehrere Programme, die ich jetzt geschrieben habe. Genau, also das ist eine C-Datei, die heißt proc1.c. Und also da wird ein Pfeilzeiger definiert. Dann, das war die Funktion fopen, die wir gerade beredet haben. Hier mit W wird angedeutet, dass ich eine Datei neu anlegen will und da reinschreiben will. Und der Dateiname heißt Datei xyz.txt. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch irgendwelche Directories davor anhängen. Also das wird jetzt halt in das Directory gemacht, wo das Programm gestartet wird. Aber da könnt ihr auch irgendwie stehen, ein Unterdirectory mit einem Schrägstrich oder aber Punkt, Punkt oder der absolute Pfad. Also das ist nicht nur auf Namen, sondern auch auf Pfade problemlos verwendbar, dieser String. Dann das ist die Fehlerabfrage, also if file gleich 0, dann halt Fehler bei fopen, also beim Schreiben kann es eigentlich nur dann einen Fehler geben, wenn ihr entweder keine Schreibrechte in dem Directory habt oder wenn vielleicht die Datei existiert bereits und schreibgeschützt ist. Naja, und dann wird irgendwas nicht sehr tiefsinnig in die Datei reingeschrieben, also mit fprintf, genau wie bei printf. Ihr müsst halt den Pfeilzeiger als erstes Argument übergeben und also in die erste Zeile schreibe ich jetzt 1,2, dann 400 und in die dritte Zeile mit ein paar Abständen 5,1 und dann der Sorgfältigkeit halber mache ich am Ende die Datei wieder zu mit fclose. Gut, und wenn man also das halt dann tut, hier in meinem Verzeichnis liegen jetzt halt drei Programme drin, die wir der Reihe nach jetzt bereden. Das eine war das proc1.c, was ich euch gerade gezeigt habe. Kompiliert hatte ich es in dem Moment schon, deswegen ist ein ausführbares proc1 auch drin. Jetzt rufe ich es auf, dieses proc1 macht damit gleich wieder ein ls und dann sieht man, dass halt eine neue Datei xyz angelegt wurde, die 15 Bytes enthält. Das, wenn man wahrscheinlich nachzählt, kommt man hier gerade auf 15 Zeichen. Und mit less kann man diese Datei natürlich auch wie gehabt reingucken. Und dann sieht man halt genau das Zeug, was ich jetzt da oben irgendwie reingedruckt habe. Das findet sich da wieder. Dann ja, ist PROC2, das dient, um das Lesen zu illustrieren. Im Prinzip ist es wieder sehr ähnlich. Hier steht in der Main-Funktion als erste wesentliche Aktion auch wieder die Definition von dem Pfeilzeiger, dieses Mal habe ich es File 1 genannt, und deswegen wird eine Datei zum Lesen geöffnet, nämlich gerade die, die wir eben angelegt haben. Und hier wird halt wieder abgefragt, hat alles funktioniert. Also meistens gibt es hier einen Fehler, wenn man sich im Dateinamen vertippt hat oder wenn die Datei irgendwo im anderen Verzeichnis liegt oder nicht existiert. Und damit soll es nicht genug sein. Also zur gleichen Zeit will ich eine zweite Datei aufmachen, in die ich reinschreibe. Also ich definiere einen zweiten Pfeilzeiger, der heißt File 2, auch wieder mit F open und lege halt eine neue Datei an, xyz underscore exp. Also was ich tun will, ist irgendwie dieses schlampige Format von den Zahlen da korrigieren in eine saubere Darstellung, die in der Exponentialschreibweise ist. Also daher der Name, werdet ihr gleich sehen, was das macht. Naja, und auch hier wird halt wieder abgefragt, ob das Öffnen erfolgreich war. Also mit anderen Worten, hier haben wir jetzt zwei Dateien offen, eine aus der wir lesen können, eine aus der wir schreiben können. Und jetzt gibt es eine größere Schleife und in der Schleife passiert Folgendes. Es wird aus File 1, also das war unsere alte Datei, die wir jetzt lesen, wird halt ein Double-Wert eingelesen mit %LF, wie gehabt. Und D1 war eine Double-Variable, die ist oben definiert worden, wird halt die Adresse übergeben. Und der Wert, den fscanf zurückliefert, der wird in I1 gespeichert. Und der Rückgabewert von fscanf, das könnt ihr in den Man-Pages nachlesen mit MAN, wenn ihr das nochmal genau wissen wollt. Also es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder EOF, EOF heißt End of File, das deutet an, dass die Datei am Ende ist. Deswegen wäre das vernünftig, wenn das irgendwann kommt. Dann gibt es einen Break, also wird diese unendliche While-Schleife verlassen. Wenn nicht EOF kommt, dann gibt fscanf die Anzahl der korrekt eingelesenen Werte zurück. Und naja, in unserem Fall liest halt ein fscanf-Befehl jetzt gerade einen Wert ein. Also frage ich, ist I1 ein anderer Wert wie 1? Dann gab es offenbar einen Fehler. Naja, wenn alles korrekt war, dann gebe ich gerade auf dem Bildschirm aus, bin halt momentan dabei, den Double-Wert %F mit D1 da zu lesen und dann wird halt dieser Wert D1 dieses Mal in sauberem Format, also in Exponentialschreibweise mit Vorzeichen und immer auf 5 Stellen genau geschrieben und zwar in diese geöffnete Datei File 2. Und naja, wenn die Schleife zu Ende ist, also wenn in der zu lesenden Datei nichts mehr kommt, dann werden halt am Ende wieder beide Dateien zugemacht. Gut, und was halt hier passiert ist, also ich rufe das Programm auf, dann ist halt die Bildschirmausgabe, findet er tatsächlich diese drei Werte, die in der Datei stehen, gibt sie halt am Bildschirm aus, aber auch gleichzeitig in eine neue Datei, wie wir es hier haben, Datei xyz exp.txt. Und wenn man da reinguckt, dann naja, ist es halt jetzt ein bisschen sauberer und strukturierter. Also im Prinzip, das Programm macht natürlich nichts Tiefsinniges, aber häufig hat man so Sachen, so Konversionstools, dass er halt von irgendeinem Experimentalphysiker einen Datensatz kriegt und der schreibt halt x als erstes und y als zweites. Aber euer Analyseprogramm braucht es gerade verdreht, also das heißt zwei Dateien zu öffnen, eine zum Lesen, eine zum Schreiben und irgendwie triviale Formatierungsoptionen oder Operationen auszuführen. Das ist eigentlich was man leider am häufigsten am Computer machen muss. Also leider, weil es eigentlich sehr langweilig ist, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, dann nervt es eher. Aber ich meine, es ist immer noch besser, wie wenn ich es von Hand irgendwie immer verdrehen muss. Also sowas in der Art zu schreiben, nehme ich mal an, wird in eurem Leben noch oft vor euch haben. Auch zum Beispiel was Praktisches, wenn er jetzt irgendwie Freunde oder Sekretärin oder irgendjemand, der halt gern mit Windows arbeitet und so eine Excel-Tabelle hat. Eine Excel-Tabelle kann man auch als Text ausgeben und die kann man natürlich leicht mit sowas jetzt zerpflücken und einlesen und dann wirklich die Daten entweder so rausschreiben, wie man es will oder halt in dem C-Programm weiterverwenden. Also auch das ist was, was ich häufig schon getan habe oder machen musste. Gut, dann, ich glaube, das dritte Programm ist fast das einfachste. Da geht es nur kurz darum, nochmal diesen dritten Modus, dieses Append zu demonstrieren. Auch hier wird ein Pfeilzeiger halt definiert, dann wird die Datei mit den exponentiell geschriebenen Werten zum Anhängen aufgemacht. Hier wird wieder auf Fehler abgefragt. Wenn es kein Fehler ist, hänge ich halt noch irgendeine Textzeile an, A, B, C, D, E, F und so weiter und mache die Datei zu. Und der Effekt ist halt, wie man sich es, denke ich, vorstellen kann, dass halt, wenn ich das Programm 3 aufrufe, dann ist keine neue Datei drin. Wenn er die Größe der Datei vergleicht mit der selben Datei weiter oben, sind es jetzt wahrscheinlich ein paar mehr Byte. Und warum, kann man erkennen, wenn man halt mit less die Datei genauer anguckt. Denn jetzt steht halt dann diese Zeile hinten noch dran, ohne dass halt diese Zahlen von vorher beschädigt wurden. Gut, ich glaube, viel mehr gibt es zu diesen Datei-Ein- und Ausgabesachen nicht zu sagen. Ich meine, wie man mitarbeitet, habt ihr ja schon mit der Bildschirmausgabe oder mit der Tastatureingabe hinreichend gelernt. Ob jetzt das halt auf die Tastatur oder im Bildschirm geht oder in oder aus einer Datei, das ist ja im Prinzip egal. Also F-Open und F-Close, würde ich sagen, sind die einzigen neuen Sachen, die ihr dazu lernen müsst. Gut, dann das hatte ich gerade schon gesagt, das ist auch nichts Schwieriges, aber vervollständigt vielleicht so ein bisschen euer Bild von C. Statt diesen Dateizeigern in den Versionen der Ein- und Ausgabe, wo halt so ein Dateizeiger verwendet werden kann, könnt ihr auch immer Standard-In, Standard-Out oder Standard-Error verwenden. Das sind halt Dateizeiger, die immer von Haus aus so eingerichtet sind, dass sie entweder auf die Tastatureingabe zeigen oder halt auf die Bildschirmausgabe. Und mit anderen Worten, ob er jetzt schreibt scanf und dann die gewohnten Parameter oder ob er schreibt fscanf standardin und die gewohnten Parameter, das macht keinerlei Unterschied. Es ist absolut äquivalent. Genauso könnt ihr schreiben printf und das, was er kennt, oder aber fprintf standard out und das, was er kennt. Also das ist ein und dasselbe. Also ich vermute auch, dass printf wahrscheinlich nicht separat programmiert ist, sondern einfach fprintf mit ersten Parameter standard out oder sowas aufruft. Es gibt einen winzigen Unterschied oder gewisse Feinheiten zwischen standard out und standard error. Also beides geht eigentlich am Bildschirm und im ersten Moment denkt man, das ist ein und dasselbe. Aber zumindest zwei Sachen, die mir einfallen, wo ein gewisser Unterschied ist, ist erstens, dass wenn er dieses Umleiten der Bildschirmausgabe auf der Konsole mit so einem Größerzeichen in eine Datei macht, dann geht es nur auf die Standardausgabe, aber nicht auf Standard-Error. Also Standard-Error ist immer so gemacht, dass es auf den Bildschirm geht, wohingegen Standard-Out kann halt mit dem Zeichen da umgeleitet werden. Und das zweite ist, dass Standard-Error unmittelbar passiert, wobei Standard-Out unter Umständen gewisse Verzögerungen nach sich zieht. Also oft ist so, dass der Computer ein paar Zeichen erstmal ansammelt, bevor er eine Ausgabe macht. Für die meisten Sachen ist es kein Unterschied, weil ein Computer arbeitet halt irgendwie auf der, was weiß ich, Nanosekundenskala und wenn der sich ein paar Nanosekunden mehr Zeit lässt, ist das relativ gleichgültig von Menschen. Das Einzige, wo es manchmal ganz hilfreich ist, Standard Error statt Standard Out zu verwenden, ist, wenn er mit printf oder fprintf nach Fehlern sucht und das Programm abstürzt. Denn wenn euch das Programm abstürzt, bevor über Standard Out die Ausgabe passiert ist, dann, naja, seht ihr eigentlich nicht, was die Ausgabe gewesen ist. Also ihr habt manchen in der Übung, glaube ich, gesagt, schon öfter findet halt einen Fehler dadurch, dass er ein Print-Statement irgendwo reinmacht, vor eine Anweisung und nach einer Anweisung und nach einer dritten Anweisung und guckt, was noch im Bildschirm kommt, bis das Programm abstürzt oder so. Und solche Sachen, die funktionieren besser mit Standard-Error wie mit Standard-Out, weil Standard-Error macht halt in der Zeile, wo die Print-Anweisung ist, druckt es das sofort und geht dann erst zur nächsten Zeile. Dagegen Standard-Out schickt halt das irgendwie zur Ausgabe im Bildschirm in nächster Zeit und läuft trotzdem das Programm schon weiter und dann kann es irgendwie, naja, zu scheinbaren Widersprüchen kommen. Also wie der Name sagt, wenn er irgendwie Fehlerausgabe oder so eine Debug-Ausgabe oder irgend sowas macht oder nichts, was eigentlich eine Bildschirmausgabe ist, die vielleicht in der Datei soll, ist Standard-Error das Bevorzugte. Wenn wirklich was normale Ausgabe ist, würde ich Standard-Out nehmen an eurer Stelle. Auch hier habe ich es nochmal in einem Primitivbeispiel demonstriert. Also es ist ein Programm, was 3 Printzeilen hat. Die erste geht auf Standard Error, die zweite auf Standard Out, die dritte auch auf Standard Error. Also das Programm hier kompiliere ich, das heißt einfach PROC. Wenn ich PROC aufrufe, ohne irgendwas, dann wird halt das der Reihe nach einfach gedruckt. Wenn ich PROC aufrufe und mit dem Umleiteoperator in Output-Text umleite, dann werden nur die beiden Standard-Error-Anweisungen gedruckt. Jetzt ist halt eine Output-Text-Datei da und wenn ich in diese Output-Text-Datei reingucke, dann ist halt gerade diese mittlere Zeile, die, wie man hier sieht, auf Standard-Out ging, in dieser Datei drin und halt die anderen beiden Standard-Errors, die sind nach wie vor im Bildschirm. Ich kann auch das Umgekehrte machen, ich kann auch Standard-Error umleiten. Ich glaube, das geht mit einem Doppelpfeil, aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher. Also zumindest habt ihr so halt 2 Kanäle, die ihr schön separieren könnt und einen zum Beispiel eine Datei geben und den anderen am Bildschirm. Gut, letzter Punkt zum Lesen und Schreiben aus Dateien. Das ist wieder bisschen neu, also das habt ihr mit der Bildschirmausgabe noch nicht gemacht, im Prinzip deswegen, weil es von Menschen unlesbar ist. Das ist das sogenannte binäre Schreiben und Lesen aus Dateien. Und es hat gewisse Vor- und Nachteile. Also ich denke, der Vorteil ist vor allem, wenn ihr riesige Datenmengen habt. Also weiß nicht, in der Experimentalphysik fallen wahrscheinlich die größten Datenmengen an so Beschleuniger-Experimenten, wenn man da halt irgendwas Terabyte oder Petabyte oder was auch immer an Messdaten hat, dann ist es eigentlich eine enorme Verschwendung von Festplattenplatz, wenn man die als Textfile schreibt. Dann denk mal dran, eine Double-Variable, haben wir mal diskutiert zu Beginn, die hat gerade 8 Byte, aber die hat irgendwas 20 Stellen Genauigkeit etwa. Wenn er 20 Stellen Genauigkeit in eine Textdatei schreibt, plus noch die neue Zeile, Kommandos und so weiter, dann ist es sicher sehr viel mehr Speicherplatz, was er verwendet, als wenn er genau diese 8 Byte dann nimmt und halt in binärer Form, also das heißt in Bit 0, 1 Darstellung und so weiter, auf die Festplatte schreibt. Also das heißt, eine Binärdatei, das also einerseits Festplattenplatz sparen, da gewinnt man halt einen Faktor 2 oder 3 vielleicht. Auch hat man keinen Genauigkeitsverlust, also das habe ich auch bei jemandem gesehen, glaube ich, vor kurzem erst, der diese 2-Monde-Aufgabe versucht hat zu programmieren. Da sollte man, glaube ich, so eine Differentialgleichung zur Übung lösen, was eine abfallende E-Funktion gibt. Und eine abfallende E-Funktion geht halt schnell gegen Null. Und wenn ich nur ein paar Stellen hinterm Komma in meine Textdatei ausgib, dann steht da halt schnell eine exakte Null. Und wenn ich das in Bit-Darstellung natürlich irgendwie auf die Platte schreibe, anstelle, dass ich es jetzt in Textfile auf die Platte schreibe, dann habe ich keinen Genauigkeitsverlust. Weil was halt im Speicher ist, die ganzen Bits waren halt unverändert da reingeschrieben. Also mein, bei der Mondaufgabe ist vielleicht nicht schlimm, wenn es passiert, aber wenn, keine Ahnung, ein teures Experiment da läuft und ihr schreibt ein Programm und bringt dann nach dem Experiment eurem Betreuer oder was, eine Diskette, wo nur Nullen drauf sind, also dann wird er wenig Freude dran haben und das würde halt nicht passieren, wenn er das dann binär geschrieben hätte. Es gibt auch Nachteile, also ich würde nicht sagen, dass er immer binär schreiben sollte. Der offensichtliche Nachteil ist, dass man nichts mit anfangen kann, direkt als Mensch, also wenn er die Datei reinguckt, da sind nur kryptische Zeichen drin, also könnt ihr nicht sagen, aha, das ist die Messung von so und so oder das ist die Namensdatei von so und so, sondern da müsst ihr halt immer ein geeignetes Programm erst haben, das halt weiß, wie diese Binär-Dinge da zu interpretieren sind. Und ein weiterer Nachteil, ich nehme an, der ist historisch bedingt, das wäre, meine ich, eigentlich nicht nötig, aber dieses binäre Schreiben, das ist plattformabhängig. Also es gibt offenbar zwei Standardarchitekturen, und zwar ist es nicht vorgeschrieben für Computer, wenn ich jetzt so einen Double-Wert mit 8 Bytes habe, ob ich die niedrigstwertigen oder die hochwertigsten Bytes ganz links oder ganz rechts hinschreibe. Also das heißt, die Bytes, die können richtig oder verkehrt in Anführungszeichen geordnet sein. Und wenn ich halt von einer Maschine, die diese Konvention hat, dann so eine Binärdatei mit der anderen Maschine lese, dann kriege ich halt einen kompletten Blödsinn. Also das Schlüsselwort, wenn ihr mal so ein Problem habt, oder tatsächlich kann man das natürlich dann auch wieder plattformunabhängig gestalten, diese Binärdateien, wenn ihr das machen wollt, dann solltet ihr mal über Big und Little Endian nachlesen. Das ist der Name dieser beiden Konventionen. Und im Prinzip, was man halt machen muss, ihr müsst dann irgendwie abfragen, was für Konvention habe ich gerade am Rechner, und halt irgendwie mit dieser Binärdatei noch vielleicht eine Mini-Textdatei mitliefern, die euch sagt, in welcher Konvention die Binärdatei geschrieben wurde, und dann könnt ihr da halt entweder konvertieren oder nicht konvertieren. Also soweit wollte ich jetzt auf dem Level der Vorlesung nicht gehen. Ich denke, wenn ihr auf eurem eigenen Computer das laufen lasst, immer nur zum Beispiel, dann habt ihr da kein Problem. Oder wenn ihr halt, was weiß ich, in einer kleinen Gruppe arbeitet, dann habt ihr vielleicht immer dieselben Rechner. Dann ist das sicher nichts, wo ihr euch mit jetzt auseinandersetzen müsst. Also das ist die Motivation und Vor- und Nachteile. Es gibt im Prinzip zwei Funktionen, die ihr kennen müsst. Dann wisst ihr, wie man binär schreiben oder lesen kann. Das sind die Funktionen fwrite und fread. Und fwrite und fread, die machen nichts anderes, als einen Speicherbereich außer eurem Hauptspeicher, den ihr angebt, zu nehmen und halt unverändert auf die Festplatte zu schreiben, oder umgekehrt eine Datei aufzumachen und den Dateiinhalt an eine gewisse Speicherstelle zu kopieren. Und dementsprechend sind auch die Parameter zu interpretieren. Also bei fwrite ist der erste Parameter ein Zeiger. Das ist halt ein Zeiger auf die erste Speicherstelle, die ihr rausschreiben wollt. Also typischerweise ist das wahrscheinlich ein längeres Array oder sowas. Dann wäre das hier der Array-Name. Dann Size, das gibt die Größe der Daten an, mit denen er es zu tun hat. Und N-Members, das gibt halt die Anzahl der Elemente an, die ihr schreiben wollt. Also mit anderen Worten, Size mal N-Mem-Bytes, die werden halt aus eurem Computer rausgeschrieben. Also ist es, glaube ich, eher so eine Frage der Logik oder Ästhetik, warum man Size und N-Member nochmal aufsplittet. Also da habt ihr es, es werden N-Member-Werte der Bytegröße Size geschrieben. Und naja, hier, das ist wieder der Ein- und Ausgabezeiger, den er halt mit, der Dateizeiger für die Ein- und Ausgabe, den er mit fopen bekommt. Und fread ist genauso, also genau dieselbe Parameterliste. Da wird halt aus der Datei, deren Dateizeiger ihr nehmt, size mal n-member byte gelesen und an der Speicherstelle Pointer eingetragen. Also das sind sozusagen die inversen Operationen, wenn ihr so wollt. Gut, und da habe ich auch, glaube ich, mehrere Programme gemacht. Proc1.c macht Folgendes. Als erstes wird ein 10-dimensionales Array genommen und initialisiert. Und zwar initialisiert mit Zufallszahlen. Also wird eine Schleife von 0 bis 9 durchlaufen, und dann werden halt diese Werte A von 0 bis A von 9 mit Zufallszahlen zwischen 0 und 1 initialisiert mit dieser Funktion rend, so wie wir es, glaube ich, letzte Stunde schon hatten beim Sortieren. Und jetzt gebe ich halt dieses Array aus, und zwar einmal, wie wir es vorhin hatten, vor 10 Minuten als Textdatei. Also ich mache eine Datei Array A Text auf im Schreibmodus. Hier ist wieder die Fehlerabfrage, ob alles funktioniert hat. Und dann gebe ich halt in Textform, also in von Menschen lesbarer und formatierter Art und Weise, gebe ich mit +.10 auf 10 Dezimalstellen genau mit einem Vorzeichen diese entsprechende Double-Variable aus und mache am Ende dann die Datei zu. Also das ist textuelles Schreiben. Und jetzt mache ich das Gleiche nochmal, indem ich binär schreibe. Also der Open-Befehl ist nicht anders, aber nur einen anderen Dateinamen vergeben. Das ist wieder die Fehlerabfrage und das Einzige, was sich eigentlich unterscheidet, ist diese Zeile. Jetzt wird halt mit fwrite Abspeicherstelle A, und A ist ja ein Array, also mit anderen Worten, der Array-Name enthält die Adresse des ersten Elements, also ab dem ersten Element wird halt geschrieben, und zwar n mal size of double bytes, also das sind halt gerade n Doppelzahlen, und zwar in diese Datei, die halt mit File geöffnet wurde. Und naja, dann habe ich halt, wenn ich jetzt das Ganze aufrufe, also das war das Programm 1 und danach ein ls-l mache, habe ich halt zwei Dateien, eine Textdatei und eine binäre Datei. Und man kann schon erkennen, wie ich es gesagt habe, die binäre Datei hat nur 80 Byte und die Textdatei, die hat 140 Byte. Und enthalten ja eigentlich beide das Gleiche. Also das ist dieses Speicherplatzsparende, was ich meinte. Der Vorteil ist natürlich, die Textdatei kann ich mit less problemlos anschauen. Und wenn ich das sehe, habe ich vielleicht eine Vorstellung, was das eigentlich für ein Inhalt ist oder was das war. Dagegen, wenn ich halt die Binärdatei aufmache, dann ist er offenbar schlau genug, mich davor zu warnen, die überhaupt anzugucken, und wenn ich es halt doch tue, dann, naja, kommt halt sowas, was also nicht unterscheidbar ist von irgendwelchen anderen Zahlen oder Daten oder sonst was. Gut, dann das ist wieder das Umgekehrte, dieses zweite Programm, das Einlesen. Also diesmal lege ich zwei Arrays an, ein Array A-Text und ein Array A-Bin, weil ich aus beiden Dateien die Zahlen einlesen will und vergleichen werde. Das hier ist die Textdatei. Naja, die wird halt mit fopen mit der Option R verlesen, dann geöffnet. Wieder die Standardfehlerabfrage und dann eine Schleife über 10 Elemente, wobei mit fscanf halt das entsprechend der Element von A-Text belegt wird. Also das ist ein Standardcode, wie er es kennt, bis auf das, dass halt davon bei fscanf jetzt dieses File drin steckt. Und nach der Textdatei wird halt die Binärdatei dann gelesen. Auch hier fast dasselbe wieder mit fopen und read öffne ich die Datei array.a.bin. Dann wieder eine Fehlerabfrage. Und dieses Mal ist es halt ein Statement nur, nämlich fread, dann die Adresse im Speicherbereich, das ist mein 10-dimensionales Array A-Bin, dann size of double mal n Bytes hole ich aus der Datei raus, und die Datei ist halt durch den Pfeilzeiger charakterisiert. Und also hier auch wieder eine Fehlerabfrage, das solltet ihr immer beim Lesen und Schreiben, also insbesondere beim Lesen machen, ob vielleicht die Datei zu kurz ist oder irgend sowas. Also bei Erfolg gibt halt fread die Anzahl der korrekt gelesenen Elemente zurück. Und nachdem er halt hier 10 Elemente lesen wollte, frage ich halt ab, ob das ungleich 10 ist. Also ich sehe gerade, das ist eigentlich kein schöner Programmierstil. Ich hätte hier auch ein n schreiben sollen, aber im Prinzip macht es keinen Unterschied. Also n ist oben als 10 definiert. Gut, und dann mache ich es zu. Also jetzt haben wir in den beiden Arrays, in A-Bin und A-Text, halt unsere Zufallszahlen wieder drin. Und im letzten Schritt gebe ich jetzt das Zeug einfach mal aus, und zwar den Wert in A-Text, den entsprechenden Wert in A-Bin und dann noch die Differenz. Und man kann fragen, warum ist jetzt überhaupt eine Differenz da oder warum sollte eine Differenz da sein? Naja, also gucken wir uns erstmal die Werte an. Also sie sehen schon sehr, sehr ähnlich aus, die Textwerte und die Binärwerte. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt eine Differenz in der Größenordnung 10 hoch minus 11, 10 hoch minus 12. Und das ist halt deswegen da, weil wir oben nur auf 10 Stellen genau in der Textdatei diese Zahlen halt geschrieben haben, wohingegen ein binäres Schreiben halt auf Maschinengenauigkeit exakt ist. Und also hier habe ich es auf 12 Zeichen ausgeben, geschrieben haben wir es nur auf 10 Zeichen. Deswegen sind die letzten beiden Ziffern hier immer Nullen, wohingegen hier halt die letzten beiden Ziffern wohl noch eine Bedeutung haben. denn irgendwie Double hat ja 16 Ziffern oder was Genauigkeit und das ist halt diese Differenz hier. Also mag sein, dass ja für gewisse Anwendungen halt die Genauigkeit entscheidend ist und wie gesagt, da bietet sich halt auch binäre Speicherung an oder zumindest wirklich eine großzügige Menge von Ziffern, wenn er in Form von Textdateien speichert. Gut, ich denke, das war alles, was ich eigentlich zur Ein- und Ausgabe sagen will. Viel mehr ist da nicht dabei und schwierig, denke ich, im Vergleich zu den anderen Dingen, die ihr bisher gelernt habt oder lernen musstet, ist es eigentlich auch nicht. Okay, dann weiß nicht, was noch ganz schaffen. Da habe ich das letzte Mal auch angekündigt, dass ich euch zumindest kurz zeigen will, wie ihr enorm Arbeit sparen könnt, indem ihr halt auf Bibliotheken zurückgreift, die halt Leute im Internet schon programmiert haben und getestet haben, also insbesondere auf numerische Anwendungen. Ich meine, in der Physik, das wisst ihr ja aus den Vorlesungen, macht man irgendwie immer das Gleiche. Man integriert, man löst Differentialgleichungen, man invertiert Matrizen und so weiter und so fort. Und ich meine, das muss nicht jeder immer wieder neu implementieren, denn erstens ist es halt aufwendig und zweitens ist es fehleranfällig. Wenn das halt einmal wirklich gut gemacht ist, dann kann man halt auf diese Routinen zurückgreifen und ich muss halt nur in der Lage sein, ein Programm drumherum zu schreiben, was halt für mein konkretes Problem dieses Zeug aufruft. Naja, und also solche vorgefertigten Programmbibliotheken heißen halt typischerweise wissenschaftliche Bibliotheken, also es deutet irgendwie immer an, dass es was Mathematisches oder zumindest Logisches macht. Und also mein Favorit, aber das heißt jetzt nicht, dass das das einzig Gute ist, das ist die sogenannte GSL-Bibliothek, heißt GNU Scientific Library. Die ist, meine ich, recht gut und schön dokumentiert und einfach einzubinden und halt auch umsonst. Also da müsst ihr nichts für zahlen, was halt auch relativ angenehm ist. Ja, das habe ich schon gesagt, also weniger fehleranfällig und zeitsparend ist es halt. Naja, und wenn er dann im Internet mal auf diese Seite geht, also es sieht halt etwa so aus. Das größer machen. Ich glaube, man kann es einigermaßen noch lesen. Also die, das ist so etwa eine Beschreibung, GNU Scientific Library ist eine Numerical Library for C and C++ Programmers. It's a free software. The library provides a wide range of mathematical routines such as random number generators, special functions, least square fitting. There are over 1,000 functions in total with an extensive test suite and complete range of subject areas covered by the library includes. Das habe ich da unten jetzt nochmal ein bisschen runtergescrollt. Also halt im Prinzip all das, was man als Physiker häufig brauchen kann. Komplexe Zahlen, spezielle Funktionen. BLAST, das ist ein häufiges Wort, das heißt Basic Linear Algebra Subroutines, also das ist Matrixmultiplikation, Vektormultiplikation, so ein Zeug. Dann, naja, Eigenwertgleichungen ist Standard in der Physik. Quadratur ist nämlich eine Integration. Random Numbers habt ihr schon ein bisschen verwendet, da gibt es aber bessere. Alles Mögliche. Interpolation ist häufig wichtig. Naja, man könnte im Prinzip selber lesen. Lineare Algebra, das Invertieren von Matrizen insbesondere. Fourier-Transformation. Differentialgleichungen. Root Finding haben wir selber mal ein bisschen gemacht, vor, würde sagen, 2 Monaten etwa, haben wir durch Bisektion damals eine Nullstelle gefunden, also im Englischen heißt Nullstellen finden, Root Finding. Also fast alles, was man halt standardmäßig tun muss, findet man hier relativ schön implementiert. Dann gibt es halt irgendwie Anweisungen, wie er das runterladet und installiert. Ich meine, da, das kann ich euch nicht zeigen, weil das halt wieder maschinenabhängig ist. Das ist irgendwie so wie euer Linux-Installation. Entweder seid ihr mittlerweile ein bisschen geschickt mit Linux oder wenn nicht, dann müsst ihr halt viel googeln oder was ich am ehesten empfehle, fragt die Freunde von euch, die sich halt gern mit Computern auseinandersetzen. Für die ist es wahrscheinlich nicht schwer, das zum Laufen zu bringen. Naja, und wenn es dann erstmal zum Laufen gebracht ist, dann ist es eigentlich nicht sehr schwer einzusetzen. Und man, ich will natürlich nicht die ganze Bibliothek jetzt da diskutieren, sondern jetzt einfach ein spezielles Beispiel machen, nämlich die numerische Integration. Und ja, einfach, um mal ein paar Beispiele zu haben, will ich mal diese drei Integrale hier lösen. Das sind gerade Integrale, die ihr natürlich analytisch auch lösen könnt, aber die eignen sich halt zur Demonstration, weil dann können wir sofort vergleichen, ob der numerische Code funktioniert. Aber im Prinzip wäre es dem Code natürlich wurscht, da könnt ihr auch Integranten nehmen, die ihr nicht mehr analytisch lösen könnt und dann hättet ihr halt sofort wirklich da was, was über eure analytischen Fähigkeiten hinausgeht. Also das, glaube ich, könnt ihr innerhalb von jeweils einer Minute selber nachrechnen, dass dieses analytische Zeug stimmt. Also wir rechnen jetzt halt das linke aus numerisch und wollen uns überzeugen, dass die rechte Zahl dann da erscheint. Gut, jetzt GSL ist halt eine umfangreiche Bibliothek, also da gibt es jetzt nicht nur eine Funktion, die integriert, sondern da gibt es, wie man hier sieht, Numerical Integration, ist kurz beschrieben, this chapter describes routines for performing numerical integration of a function in one dimension, there are routines for adaptive and non-adaptive integration of general functions with specialized routines for specific cases, bla 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 und so weiter. Also ich meine, das ist meistens langweilig, wenn man keine Ahnung hat. Ich meine, hier ist es schwierig, wirklich einen Tipp zu geben. Also meistens, wenn er ein sehr einfaches und geradliniges Problem habt, müsst ihr kein Experte sein und verstehen, was hier geschrieben ist. Mein primitives Integral ist zu erwarten, dass jeder Algorithmus löst. Wenn ihr irgendwann halt mal wirklich ein gemeines Problem habt, man, dann sind fundierte Kenntnisse in Numerik, zumindest von der Theorie her, wahrscheinlich wichtig, dass er halt aus dieser Liste der Integrationsalgorithmen gerade den richtigen auswählt. Man, heute oder in der Vorlesung geht es sicher nicht darum, also ich muss gestehen, dass ich selber da kein Experte bin, das meiste sagt mir ja auch nichts. Was schön bei GSL ist, ihr habt neben den Funktionen meistens auch noch irgendein Beispielprogramm, was ihr direkt rüber kopieren könnt. Also was ich eigentlich gemacht habe, ist dieses Numerical Integration Examples auf meinen Computer kopiert und habe halt dann die drei Integrale, die ich mir ausgedacht habe, einfach eingesetzt. Und dieses Integration Example hat halt gerade dieses, ich glaube das heißt QAGS, Adaptive Integration with Singularities verwendet. Also ich habe die anderen nicht ausprobiert und könnt euch jetzt auch nicht aus dem Stegreif sagen, was genau da dahinter steckt oder was besser und schlechter ist. Also wie der Name sagt, diese Sache kann halt mit Singularitäten umgehen, was nicht ganz einfach ist. Und Adaptive Integration heißt sehr wahrscheinlich irgendwie, dass der Integrant nicht uniform mit Stufen abgetastet wird, sondern dass er dort, wo er stark oszilliert oder Peaks hat oder sich verändert, dass er da halt feiner abgetastet wird, wie da, wo er glatt ist. Gut, also im Zweifel müsst ihr da natürlich nachlesen, weil ein numerisches Ergebnis ist schwer zu testen. Also wenn ihr euch nicht sicher seid oder ein schwieriges Problem habt, dann müsst ihr da halt ein bisschen Zeit investieren. Aber das müsstet ihr ja auch, wenn ihr selber implementiert. Nee, das geht unten weiter. Gut, also wie ich schon gesagt habe, die obigen Integrale, die sind numerisch relativ unproblematisch. Ein endlicher Integrationsbereich, keine starken Oszillationen. Also der Integrant ist x und Sinusquadrat x und 1 durch Wurzel. Das einzige bisschen schwierige in der Numerik ist hier, dass wir eine Singularität haben, nämlich bei der unteren Intervallgrenze 0 haben wir halt 1 durch 0, also geht der Integrant auf unendlich hoch und deswegen müssen wir halt zumindest eine Routine wählen, wie der Titel jetzt gerade schon gesagt hat, die mit Singularitäten umgehen kann. Gut, also deswegen halt die Wahl irgendein Algorithmus with Singularities. Und wenn ihr da halt euch wieder weiter in der Hilfe klickt, dann habt ihr da die Beschreibung, auch im Prinzip wieder, was es ist. Dann den Funktionstyp, den ihr halt von der Bibliothek zur Verfügung gestellt kriegt, mit einer Beschreibung der Parameter. Also die Funktion heißt GSL Integration QA GS. Dann müsst ihr halt den Integranten übergeben, der ist vom Typ GSL-Function. Man, da wird es ein bisschen komplizierter dann. Also jetzt müsst ihr eine unbekannte Funktion aufrufen, die wieder einen noch unbekannten Typ kriegt. Aber wenn ihr auf diese Beispielseite geht oder das Beispiel, was ich euch gleich zeige, dann wird es relativ schnell klar immer, was das ist. Also man muss kein echter GSL-Experte sein, um das zum Laufen zu bringen. Dann A und B, das sind also die Integrationsgrenzen. Numerisch wird halt von A nach B die Funktion F integriert. Dann müsst ihr eine gewisse numerische Genauigkeit angeben. Die könnt ihr entweder absolut angeben oder relativ angeben. Also eine absolute Fehlerschranke oder eine prozentuale Fehlerschranke. Denn irgendwie diese Algorithmen arbeiten alle so, dass halt berechnet wird und feiner berechnet wird und die Differenz ist irgendwie ein Maß, wie stark schon konvergiert ist oder wie groß noch der Fehler ist. Also da versucht er halt dann das Ganze abzuschätzen. Ich meine, ist klar, je genauer ihr irgendwas wollt, je aufwendiger ist und je besser muss der Computer rechnen. Dann, das ist glaube ich so eine Maximalzahl von Abtaststufen, also im Prinzip ist das eher was für einen sehr bösartigen Integranten, der halt überhaupt nicht konvergiert, dass der Computer nicht bis ins Unendliche läuft, sondern irgendwann stoppt. Also würde man da eine hohe Zahl, wir sehen jetzt gleich im Beispiel, habe ich 1000 gewählt, aber das wird nie erreicht, angegeben. Dann das ist auch was, was in GSL fast immer benötigt wird. Man muss so einen temporären Speicherbereich reservieren, wo diese Funktionen drin arbeiten können. Also das ist vielleicht auf der Ebene verwirrend, aber wie wir im Beispiel dann sehen, eine Zeile. Naja, und dann das Ergebnis wird hier in Result gespeichert, das heißt ein Zeiger auf eine Double-Variable und der geschätzte Fehler, der wird auch noch mit zurückgegeben. Gut, und dann sind wir eigentlich schon direkt beim Programm. Also was ihr tun müsst, ihr müsst die entsprechende H-Datei einbinden, die halt, wenn es richtig installiert ist, meistens im Unterverzeichnis GSL zu finden ist und den Namen GSL Integration H hat. Also das muss man nicht auswendig wissen, sondern das stand, soweit ich mich entsinne, irgendwo hier auf der Seite drauf. Oder vielleicht war es die da mit numerischer Integration. Ich sehe es nicht, doch hier. Also das wird euch in der Dokumentation angegeben, was ihr einbinden müsst. Das ist halt hier jetzt in der ersten Zeile getan. Dann das hat wenig mit GSL zu tun. Da definiere ich mir jetzt einfach meine Funktionen, die ich integrieren will, also meine Integranten. Wenn ihr euch erinnert, die Beispiele waren x, Sinus, Quadrat, x und 1 durch Square Root x. X ist halt einfach Return x, Sinus Quadrat x ist Return Power Sinus, 2,0. Und das habe ich im Prinzip gemacht mit dem Parameter a, um euch zu zeigen, wie so ein bisschen die Logik von GSL mit ihren Funktionen oder gewissen Parametern von Funktionen ist. Also ihr habt die Chance oder GSL erwartet gerade Funktionen von so einem Typ, wo halt der Parameter, also der Funktionsparameter und die zusätzlichen, ja, wie soll ich es nennen, Parameter der Funktion, die halt aber für eine feste Funktion Konstanten sind, übergeben werden können. Also das A, das steckt im Params drin und das X ist, wie der Name sagt, halt dieses X hier. Naja, und also das ist so ein Konstrukt, was halt sehr flexibel ist. Also da könnt ihr irgendwelche Arrays oder Menge von Parametern oder nur einen einzelnen übergeben, deswegen Void Stern. Und das macht nichts anderes, als dass es halt aus diesem Block diesen Parameter a rausholt. Wir kommen gleich drauf zurück. Lassen wir mal dieses dritte Beispiel außen vor. Ich glaube, die ersten beiden, die sind sehr geradlinig. Naja, und das ist jetzt zugehörige Programm, wobei, mein von Haus aus hätte ich das wahrscheinlich auch nicht schreiben können, aber das ist halt ganz ähnlich wie zu dieser Beispielseite, die ich gerade schon oben angedeutet habe. Also wenn er auf die mal klickt, findet er vielleicht wegen anders formatiert den fast gleichen Inhalt. Also deswegen innerhalb von 5 Minuten, obwohl ich noch nie vorher mit GSL numerisch integriert hatte, konnte ich dieses Programm dann zusammenzimmern. Also man muss halt, das stand auch im Beispiel, eine Funktion definieren vom Typ GSL Function. Man muss diesen temporären Speicherbereich anlegen, die GSL Integration Workspace. Also das waren Zeilen, die waren im Beispiel fest vorgegeben. Dann muss man halt ein paar Werte double definieren, nämlich das Ergebnis und den geschätzten Fehler. Gut, und jetzt geht es eigentlich schon los. Also für die numerische Integration muss ich halt diese GSL-Funktion aufrufen. Und zwar mit meiner zu integrierenden Funktion func, die haben wir also hier definiert. Und dieses func selber, das ist nichts anderes wie eine Struktur, wie wir es halt heute zu Beginn beredet haben. Das hat 2 Elemente, nämlich die Funktion selber und die Parameter. Und die Funktion selber ist halt gerade dieses f, also im ersten Beispiel war f gerade die Funktion x. Und die Parameter, da gibt es keine, deswegen habe ich den auf 0 gesetzt, diesen Zeiger hier. Naja, und das definiert mir eine Integranten. Der Rest ist recht einfach, das sind Zahlen, also von 0 bis 1 waren die Integrationsgrenzen. Dann, glaube ich, absoluter Fehler, den ignorieren wir. Der relative Fehler soll 10 hoch minus 7 sein. Dann höchstens 1000 Intervalle wollen wir zulassen, das ist so eine Art Abbruchkriterium. Der temporäre Speicherplatz und dann wird hier in Result das Ergebnis abgelegt und in Absolute Error wird halt die Fehlerabschätzung abgelegt. Naja, und dann seid ihr fertig. Also im Prinzip, wenn ihr dran denkt, eins eurer Projekte ist ja so eine Integrationsbibliothek zu entwickeln, die wahrscheinlich, ohne jetzt euch zu nahe zu treten, von niedrigerer algorithmischer Qualität ist, wie was hier implementiert ist. Und ich meine, wir müssen, wenn wir zählen, nehmen wir die Include-Anweisung mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen hinschreiben und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ein bisschen einlesen ist vielleicht erforderlich und gewöhnen daran, aber je öfter man das gemacht hat, desto schneller ist man da und man hat halt wirklich ein ganz mächtiges Werkzeug zur Verfügung, weil man im Prinzip jede Art von Numerik sehr schnell machen kann. Wenn es mal jetzt im Detail schaffen, lasst uns wenigstens die erste Funktion noch bereden. Also was halt hier jetzt gemacht wird, ist eine Reihe von Print-Statements. Das numerische Resultat gebe ich aus. Das analytische, das habe ich ja oben berechnet zum Vergleich. Das war halt gerade 0,5, was da rauskommt. Dann den abgeschätzten Fehler gebe ich aus. Dann die Differenz zwischen Result und analytischen Result, was halt der exakte Fehler ist. Und dann in diesem Workspace ist tatsächlich die Anzahl der Stützstellen noch angegeben. Und einfach mal Interesse halber, wie viele Intervalle oder Funktionsaufrufe er braucht, bis er da diese Genauigkeit 10 hoch minus 7 erreicht hat. Irgendwie selbiges mache ich dann für den zweiten und dritten, für das dritte Integral. Und das ist dann halt die Ausgabe. Also der erste Fall war Integral 0 bis 1 dxx. Naja, das ist sehr primitiv. Mit einem einzigen Intervall schafft er offenbar eine lineare Funktion exakt zu integrieren. Also da ist auf 10 Stellen kein Fehler dabei. Dann das ist, man muss ich sagen, ehrlich gesagt nicht klar, warum er das so gut schafft, den Sinus Quadrat von x zu integrieren, weil das eine fluktuierende Funktion ist. Vielleicht habe ich auch vom Algorithmus die Bedeutung der Intervalle nicht ganz verstanden, aber ich denke, beim Überfliegen der Beschreibung waren das die Anzahl der Abtaststellen. Aber mein sei es drum, auch wie er es herkriegt, er kriegt zumindest ein sehr schönes und gutes Ergebnis her. Und hier beim bösartigsten Integranten, der halt eine Singularität hat bei 0, wo also der bis ins Unendliche raufgeht, der Integrand. Da braucht er dann zumindest 6 Intervalle, aber auch hier ist er sehr, sehr genau. Also ich meine, wir haben eigentlich nur 7 Stellen Genauigkeit gefordert, aber er überschießt diese Genauigkeit offenbar da deutlich. Also ich habe das Gefühl, jede weitere Funktionsauswertung gibt einen enormen Genauigkeitsgewinn. Das ist ja nicht schlecht, wenn man 7 Stellen Genauigkeit fordert, das ist ja fein, wenn es auf 11 oder 12 Stellen exakt ist. Gut, also es war ein bisschen schnell jetzt. Also hier steht in gewisser Weise noch, was ihr beim Kompilieren verwenden müsst. Da müsst ihr noch 2 so Optionen angeben, aber ich würde sagen, wir wiederholen das nochmal kurz das nächste Mal, diese Sachen. Das übernächste Mal, das nächste Mal ist, wie gesagt, diese Testklausur. Gut, dann.